Ja, willkommen bei Gesagt, Gedacht. Unser heutiges Thema ist Islam und Menschenrechte, wobei das sehr allgemein gefasst ist. Wir gehen einmal von einem Grundtext aus von Benani, nämlich islamisches Recht und Sprachtheorie, wo bereits in der Einleitung steht, der beste Weg, alle möglichen Vorurteile gegen den Islam als Religion und Kultur noch zu verstärken, besteht darin, den Koran in die Hand zu nehmen und jene Stellen darin zu suchen, in denen eine wirkliche oder vermeintliche Bedrohung, wie beispielsweise der Aufruf zum Dschihad, ausgedrückt wird. Bevor man aber die genannten Stellen befragt, ist es vielleicht erforderlich, die Sprache des Koran näher zu befragen. Wir wollen nicht nur die Sprache näher befragen, wir wollen auch die verschiedenen Arten und Weisen, wo der Koran verwendet wird, in welchen Kontext er verwendet wird, wo ganz andere politische Systeme verwendet werden, befragen und überhaupt einmal aufzeigen, wie brüchig eigentlich diese Konstruktion der islamischen Welt ist, also eine Konstruktion aus der westlichen Welt, weil de facto die sozusagen hier ganz verschiedene Varianten vorherrschen. Diskussionsleiterinnen sind Odin Kröger und Karin Stöger und es diskutieren Ursula Barth, Ö1, Religionabteilung und Renate Weberberger, Philosophiestudentin. Einmal als grundlegende Frage die Annäherung, die ihr zu dem Thema habt, also zu Menschenrechte, zu Islam, in welchem Kontext euch das begegnet ist und was euch da wichtig ist zu beachten.
Also der Kontext für mich war die interkulturelle Philosophie. Und in dem Rahmen habe ich mich auch mit Islam beschäftigt und die Stellung vom Islam gegenüber den Menschenrechten. Und was so als erstes einmal gleich herausgekommen ist, ist, dass es den Islam nicht gibt, sondern sehr viele verschiedene Strömungen und damit auch sehr viele verschiedene Einstellungen.
Ja, das stimmt sicher, dass es ganz viele verschiedene Strömungen gibt. Das Problem ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme bei der Wahrnehmung des Islam hierzulande, dass man hört Islam und dann macht es klack, klack, klack im Kopf und dann kommt irgendein Kästchen, da steht drauf Dschihad, dann steht drauf, ich weiß nicht, wahlweise 11. September, Scharia, Schleier, was immer auch, und dann war es das eigentlich schon. Nicht? Und das ist natürlich eine sehr, sehr eingeengte Wahrnehmung des Islam. Ich meine, das ist, würde für jedes andere Phänomen auch zu wenig sein. Aber für so ein großes, also einfach historisch großes und auch geografisch großes Phänomen wie den Islam ist das natürlich im Grunde lächerlich und sagt schon was aus über die Art und Weise, wie man ganz generell auch mit dem Fremden umgeht, nämlich indem man Stereotype bildet. Nicht? Und ich glaube, das ist ja gerade bei dem, was dich interessiert, bei der Frauenthematik, sowieso ein spezielles Problem.
Ja, also weil da bin ich dann immer wieder auch auf verschiedenste Strömungen auch bei der Frauenbewegung gestoßen, wo von den Frauen auch sehr konträre Standpunkte vertreten werden. Es gibt dann Frauen, die sowohl islamisches Recht vertreten, aber es gibt auch Frauen, die säkularen Standpunkt vertreten und dazwischen dann verschiedene Abstufungen. Und es spielen dann sehr viele verschiedene Faktoren mit. Also was sicher ein sehr bedeutender Faktor ist, ist, was man nie vergessen darf, ist die Kolonialisierung und so dieser Versuch, jetzt sich abzugrenzen vom Westen, wo auch die Frauen dann versuchen, so ihren Weg zu finden, jenseits von westlicher Ideologie oder sich auch in Distanz setzen zur westlichen Frauenbewegung, weil sie ihren eigenen Weg finden wollen und sich dann nicht irgendwelche Muster aufdrängen lassen wollen.
Qui ne parle pas la même langue. Qui ne parle pas la même langue. Hey yo, Burki,
juge ba Afrika. Diaspora, diaspora, bale ko Afrika. Diaspora, diaspora, sobe ko Afrika. Diaspora, diaspora, juge ba Afrika.
Écoutez, Mandika, ceux qui parlent d'autres langues, parlez à l'homme enchaîné à côté de vous. Apprenez-lui à parler votre langue. Apprenez la sienne. Nous ne formerons plus qu'un village.
Nyata domo adama ñu ngi ligé ci master ta adama ñen ñangi ci bax ñen ñang sen olala nena ñu dañuy boot waji dañuy jema note sen politique di takale ngir gëna mëna note sama wéjël la jël mandela wala nga laaj alex ali sama xel jëme ma jëm ci ayu bari ci amul app kenn sétantalu la ko soké ciowli fuñu koy ciowé fi sama story doré suma tambalé fu mu doré da nga xam nu ma ñoré sama ëlëk nu ma ñoré kanako yoré lanako yoré du xaré bom mu balak toké yaakar ci nasaran du wala rikém bi baax na fo mi wala fm mi
Et maintenant, Mandika, parlez à l'homme enchaîné à côté de vous. Apprenez-lui à parler votre langue. Apprenez la tienne. Nous ne formerons plus qu'un village. Nous écraserons nos ennemis.
Diaspora, diaspora, juge ba Afrika. Diaspora, diaspora, soke ko Afrika. Diaspora, diaspora, juge ba Afrika. Diaspora, diaspora, soke ko Afrika. East ba West, ñu bokku ndabagunda. North ba South, ñu bokku ndabagunda. East ba West, ñu bokku ndabagunda. North ba South, ñu bokku ndabagunda. Begu ba Sow, ñu bokku ndabagunda. Ganar ba Salum, ñu bokku ndabagunda. East ba West, ñu bokku ndabagunda. North ba South, ñu bokku ndabagunda.
Was mir gerade so einfällt als Beispiel, ist jetzt Saudi-Arabien. Zum einen, wie es jetzt transportiert wurde, wo ja doch vor ein paar Monaten war das, glaube ich, als eben dieser Brand in dieser Mädchenschule war. Und der Kurier titelte dann die Religionswächter, Sittenwächter, wir hätten die Mädchen, weil sie nicht ausreichend genug bekleidet waren, zurück in die Schule getrieben. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, wie es überhaupt zu diesen ganzen Vorfällen gekommen ist und dann eben so die Sittenwächter erstens mal das leugnen und sich mal auch die Situation in Saudi-Arabien näher ansieht, dass die Mädchenschulen sozusagen dort der Religion, der Kirche unterstellt sind, dass es aber an und für sich etwas sehr Westliches ist, weil die Tatsache, dass es Mädchenschulen überhaupt gibt, ja hart erkämpft wurde und dann eben nur mit der Geistlichkeit, nur mit diesem Kompromiss überhaupt erreicht werden konnte, dass Mädchenschulen eben nicht dem Bildungsministerium unterstehen, sondern den Religionsgelehrten. Und das wurde meines Wissens nach jetzt auch vor kurzem eben geändert. Aber man sieht auch da eben diesen Kampf, da kommt auch diese Kolonialisierung rein, weil die weltliche saudi-arabische Oberschicht ja tendenziell eher pro-westlich eingestellt ist, versucht eben eine gewisse Modernisierung und Öffnung zu erreichen und dabei dann auf die Geistlichkeit stößt, die auch gerade in Saudi-Arabien ein bisschen, noch, wenn ich mich nicht ganz irre, inzwischen auch sehr starke Einflüsse vom Wahhabismus hat, also doch eher fundamentalistische Strömungen, die heraufkommen und jetzt da ein gewisser offener Konflikt herrscht. Aber das sind eben Dinge, die wir hier so gar nicht sehen, denn der Kurier titelt nicht, dass sozusagen jetzt in Saudi-Arabien eben dieser Konflikt am Rand dieser Mädchenschule wirklich ausgebrochen ist, dass wirkliche Kompetenzen wieder, sagen, vom westlichen Standpunkt aus würde man vielleicht sagen, moderner, also in die weltliche Sphäre verlagert worden sind und dass es hier sozusagen sehr wohl in diesem Sinne eine Öffnung gibt, auch wenn die hart erkämpft ist. Und das ist nun mal nichts, was wir mit unseren einfachen Schemata jetzt wirklich erfassen könnten, wo wir dann eben sagen könnten, so, es ist nicht so leicht wie der Kurier, wenn man die Schlagzeile dann titelt, die bösen Sittenwächter hätten es jetzt einfach da zurückgetrieben.
Ja, dann möchte ich gleich dazu sagen, da gibt es auch eine sehr lange Entwicklung und ursprünglich war es im Koran auch so, dass auch Frauen lehren durften und es auch Frauen nicht verboten war, zu lernen, sich Wissen anzueignen. Vielmehr waren sie dazu auch aufgefordert. Und ich denke, das ist vielmehr dann so eine Sache der Auslegung. Und wer den Koran auslegt, und er wurde eben über lange Zeit eben von Männern ausgelegt. Und ich denke, da hat es viel zu tun auch mit dem Rechtssystem und wie weit haben Frauen das Recht. Und Frauen sind sehr stark zurückgedrängt worden. Was man aber auch nicht generell sagen kann, also in manchen Gebieten eben wie zum Beispiel in Saudi-Arabien sicher sehr viel stärker als in anderen Gebieten. Und heute gibt es Frauenströmungen, die Frauenbewegungen, die versuchen, den Koran auf ihre Art auszulegen, was dann ein ganz anderes Bild ergibt.
Naja, ich glaube, das ist überhaupt ein Grundproblem in der ganzen Sache. Es gibt den Koran. Und der Koran ist wie jede heilige Schrift alles Mögliche, aber garantiert kein wasserdicht argumentierender Text. Und dann gibt es die Auslegungsgeschichte und die Interessen, die mit dieser Auslegungsgeschichte verknüpft sind. Weil dasselbe Problem tritt ja dann auch, was weiß ich, bei der Frage auf, wie werden, was heißt Bürgerrechte zum Beispiel oder allgemeiner dann auch Menschenrechte. Das ist dieselbe Problematik, nicht? Das gibt. Und ich glaube, das allein schon ist den meisten Leuten nicht bewusst, dass es erstens den Koran gibt, dann gibt es die Sunna, die mündliche Überlieferung, und dann gibt es die Scharia, die aber wiederum nicht festgelegt ist auf ganz bestimmte Sätze nur, sondern eigentlich, wenn man sie genau analysiert, Rahmenbedingungen vorgibt, nämlich, und zwar relativ wenig Rahmenbedingungen, nämlich Gleichheit und Gerechtigkeit. Und der Rest ist sozusagen Werk der Juristen. Nun ist aber das, was ich jetzt sage, natürlich bereits wieder eine historische Annäherung, das heißt eine historisch-kritische Annäherung an das Ganze. Und dieser historisch-kritische Blick, der macht Menschen einfach Schwierigkeiten. Weil das heißt, man relativiert plötzlich das Wertesystem. Und dieses Problem ist ja nun wirklich kein islamisches Problem, sondern da braucht man ja nur von der Universität in die Innenstadt wandern. Oder auch, je nachdem, jetzt, weil ich will jetzt da keine besonders katholisch-fundamentalistischen Zentren nennen. Aber das ist einfach ein Phänomen, das einfach auftritt ab dem 20. Jahrhundert, ab dem 19. Jahrhundert, dass eine historisch-kritische Betrachtung automatisch dazu führt, dass sozusagen naturwüchsige Wertvorstellungen nicht mehr gelten plötzlich, nämlich nicht so naturwüchsig gelten, sondern dass man sich um die Begründung kümmern muss. Und mein Eindruck ist sehr oft, dass man gerade den Islam dazu benutzt, dass das, was bei uns passiert, faktisch passiert, auf was Fremdes zu projizieren. Nicht? Weil in Wirklichkeit, gerade was die Frauenfrage anlangt, nicht? Das passiert mir sehr oft, ich halte irgendwo einen Vortrag oder wir werden in ein Gespräch verwickelt und dann schimpfen die Leute, die Frauen werden so schlecht behandelt im Islam und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sage, na bitte, mein Vater ist jetzt, gut, immerhin 90 bald, aber in dem Jahr, wo er geboren ist, 1913, wurde in Österreich abgeschafft das Recht des Paterfamilias, seine Familie zu züchtigen und das heißt, straffrei notfalls auch zu erschlagen. Das ist noch nicht einmal 100 Jahre her, dass das bei uns ganz normal war. In Deutschland haben die Frauen erst seit 1947, glaube ich, sind die im Grundgesetz gleichgestellt. Also im Grunde genommen arbeiten wir sozusagen unsere eigenen verdrängten, also mit uns meine ich jetzt die Gesellschaft, ja, unsere eigenen verdrängten gesellschaftlichen Probleme ab, indem wir das alles auf die Muslime projizieren. Das ist natürlich extrem praktisch, aber auch sehr ärgerlich, weil das natürlich eigentlich nur dazu führt, dass es Spannungen gibt und Missverständnisse und, was ich noch viel schlimmer finde, eine Verfestigung von Positionen, die dann ein Gespräch eigentlich sehr schwierig machen.
Ja, und vor allem für mich ist das Allerabsurdeste einfach, wie das Ganze sozusagen rübergestülpt wird. Also wenn ich jetzt sozusagen diese Lesart, wie die islamische Welt von uns gesehen würde, eins zu eins übersetze, dann würde das bedeuten, ich schaue jetzt, ist jetzt einfach ein Versuch. Ich schaue auf Europa und dort zum Beispiel auf Frauenbewegungen, nehme als wichtigste zentrale Grundlage die Bibel mit den 10 Geboten, dazu noch vielleicht ein, zwei kirchenrechtliche Werke aus weiß Gott welchem Alter und behaupte, und behaupte sozusagen, das ist das Rechtssystem. Dazu kommt noch, dass ich dann sämtliche Frauenbewegungen, sei es, ob die aus der katholischen Kirche sind, sei es, dass das universitäre Ansätze sind, sei es, dass es feministische Ansätze aus welcher Welle auch immer sind, fasse ich zusammen zu, das sind jetzt Frauen, die sich dagegen wehren. Und ich meine, wenn ich das Ganze mal für Europa denken würde, würde mir als Erster auffallen, wie unterschiedlich da ja die Forderungen sind. Und sogar in Europa würde zum Beispiel eine Frau aus Nordirland würde ganz andere Forderungen und ganz andere Erlebnisse auch haben. Und es würde sich, glaube ich, jeder wehren gegen so eine Darstellung. Und wir machen das eigentlich permanent. Und das ist eigentlich sozusagen das, für mich das Extreme. Es wird einfach eins zu eins übersetzt und wenn man bei der Religionsauslegungen des juristischen Systems bleiben würde, würden zehn Fragen kommen. Also es gibt ja dann noch, glaube ich, die FIP oder so, spricht ganz genau wie mit der Aussprache nicht, die dann eigentlich sozusagen so etwas wie die sozialen Strukturen organisiert, ist zwar auch noch eher aus der Religionsseite, versteht sich aber auch bereits anders als die Scharia. Das heißt, da sind auch schon wieder Aufsplitterungen und man muss auch anschauen, das ist jetzt natürlich sozusagen historische Forschung, aber die wäre schon ein deshalb wichtig, sie deshalb zu betrachten, um auch zu schauen, was waren das für Systeme, also wer war der Souverän und wie wurde der Souverän von sozusagen religiösen Strukturen gestützt oder wo waren die Konfliktpunkte?
Naja, ich glaube, das Problem ist nochmal komplexer. Also erstens mal möchte ich schon mal feststellen, die Bibel besteht definitiv nicht nur aus den 10 Geboten.
Nein.
Auch das ist eine etwas sehr enge Lesart, weil selbst von den 10 Geboten, also von der Tora, also von diesen Regeln gibt es insgesamt, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 4 Varianten. Also es gibt nicht mal nur eine Variante in der Tora, sondern es gibt 4 verschiedene, die sich zum Teil auch unterscheiden. Also selbst unsere eigene Tradition kennen wir nicht so gut, dass wir genau wissen, wie das alles aussieht.
Ja, ich habe das jetzt eher...
Ja, aber es ist symptomatisch, nicht? Weil man irgendwie über Religion einfach nur so mit einer unglaublichen Lässigkeit drüber weggeht, als ob man es eh schon weiß, nicht? Also kein Mensch würde sich trauen, über Atomphysik oder Gentechnologie in so einer wirklich dummen, also Verzeihung jetzt, wenn ich das so sage, weil ich sage das eigentlich nicht jetzt dir gegenüber,
sondern
ganz generell.
Ich habe es drüber geschrieben, das heißt, ich habe nicht behauptet, dass die 10 Gebote die wichtigste sondern ich habe einfach gemeint, es wäre, wenn wir das nur auf die 10 Gebote. Also ich weiß schon.
Also genauso wie wir in Islam herangehen, was wissen wir denn von der Scharia? Wir wissen, dass Menschen gesteinigt werden, wenn sie Ehebruch begehen. Also sehr viel, und das ist das, was ich jetzt, wenn ich jetzt ganz naiv an das, was ich höre, herangehen würde, dann wäre das, was ich von der Scharia wüsste.
Das ist recht wenig, ne? Eigentlich. Also ich glaube, man muss überhaupt, ich glaube, eines der wirklichen Probleme bei der Sache scheint mir zu sein, dass man mal sehen muss, dass die Geschichte andersrum. Es gibt erstens im Islam ja das Prinzip, dass der Koran der Auslegung bedarf. Und das ist ein traditionelles Prinzip. Das ist also kein neues, sondern eigentlich gibt es sozusagen im Islam selber die Ressource für eine Weiterentwicklung. Das real existierende Problem ist aber natürlich die politisch-sozialen Machtverhältnisse. Und das ist nun auch nicht so typisch islamisch, wie man ohne weitere Probleme überall sehen kann. Und ich glaube, da muss man dann einfach genau schauen. Nicht? Du hast es schon angesprochen, nicht mit dem Souverän. Jetzt entsteht für die Muslime heutzutage ja überhaupt ein Riesenproblem, weil es einfach Staaten gibt. Heute die meisten muslimischen Staaten haben, also islamischen Staaten und auch solche, die sich irgendwie islamisch verstehen, haben ja keinen Souverän mehr. Die haben über weite Strecken in irgendeiner Weise eine Verfassung. Wie das dann konkret organisiert ist, ist recht unterschiedlich. Das sind außerdem keine Territorialstaaten mehr, wo mit einem Kalifen oder wem auch immer als Oberhaupt, sondern das sind Nationalstaaten. Viele dieser Staaten sind überhaupt erst dadurch entstanden, dass es einen nationalen Befreiungskampf gegeben hat. Das heißt, auch für das, also das bezieht sich vor allem dann auch auf das Verhältnis Muslime-Nicht-Muslime, das eigentlich für die islamischen Staaten viel gravierender ist als die Frauenfrage. Weil das nämlich dann die Frage ist, wie geht man mit den Minderheiten um in diesen Ländern? mit den Kopten in Ägypten oder anderen christlichen Gruppen oder Polytheisten und so weiter, oder wie verhalten sich Hindus und Muslime zueinander? Also das sind für die Staaten selber weitaus brisantere Fragen noch als die Frage, als das ganze Frauenproblem. Das ist eher unser Problem, habe ich manchmal den Verdacht, in einem gewissen Ausmaß. Ich meine, ich darf mich da gerne widersprechen, aber dass wir das so in den Vordergrund stellen, heißt, dass wir gar nicht sehen, dass in diesen Staaten noch ganz andere Konfliktkonstellationen sind, die die Existenz dieser Staaten an der Basis bedrohen. Das ist eigentlich der Punkt, nicht, auf den ich wollte. Ich wollte nicht sagen, dass es nicht wichtig ist.
Na, es ist halt auch wirklich diese typisch eurozentristische Zugangsweise. Wir sehen halt Probleme, die wir selbst irgendwie haben. Und es ist also Probleme mit Religionsgemeinschaften. Mal davon abgesehen, dass es sie ganz minimal auch in unseren Gesellschaften dann teilweise gibt, das ist nur für Österreich. Aber was wir haben selbst eben ein Problem mit Gleichstellung, und das sind wir in der Lage zu sehen. Und dass sozusagen Probleme durch Religion erzeugt werden können, ist jetzt zumindest in Österreich ein vollkommen ungewohntes Schema. Also darin, naja.
Da hätte ich meine
gravierende
also
Probleme.
Das bezweifle ich insofern, weil selbst wenn man Österreich nimmt, würde ich sagen, inwieweit Religion hier doch noch in die soziale Welt reinspielt. Ich meine, natürlich in Wien, in einer Stadt, hat man weniger das Gefühl, aber Österreich besteht nicht nur aus Stadt, und es gibt schon soziale Strukturen, wo Religion doch eine große Rolle hat. Aber was ich dich fragen wollte, weil du ein bisschen... Das hat natürlich die Hörerinnen nicht gesehen, das Gesicht ein bisschen so skeptisch verzogen hast, bei eben, inwieweit die Frauenrechte nur unsere spezifische Fragestellung sind. Du hast ein bisschen zu dem Thema auch gearbeitet, Frauengruppen im Islam, und deshalb, wenn du da ein bisschen aufzeigen kannst, was dir da aufgefallen ist.
Ja, was ich dazu erst sagen möchte, ist, dass was ich mitbekommen habe, ist, dass es viele Frauenbewegungen gibt, und ich glaube nicht, dass es ein Randproblem ist. Ich glaube nur, dass es genauso ein Problem wie bei uns ist, dass die Frauen einfach nicht gehört werden, dass sie zu wenig Recht haben, sich zu äußern, und wie bei uns einfach wirklich ruhig gehalten werden, und über die Medien bekommen wir dann sehr wenig zu hören. Es hat sich ein bisschen haben wir über Rawa zum Beispiel, über die afghanische Frauenbewegung, die sehr stark ist, die sich wirklich sehr einsetzt für eine Verbesserung der Verhältnisse der Frauen, wo wir dann auch mitkriegen, wie notwendig das ist. Und klar, das sind verschiedene Faktoren, gerade in dem Beispiel sieht man, dass da verschiedene Faktoren gibt. Also das sind mal die ökonomischen Probleme, wobei das sind Probleme, die Frauen auf der ganzen Welt betreffen, weil Frauen sind einfach die Gruppe, die am stärksten von der Armut bedroht ist. Und das ist nicht nur im Islam so, sondern das ist bei uns genauso. Und so diese Einschränkung, die durch Religion Frauen gegenüber gemacht wird, die gibt es auch bei uns, auch wenn bei uns oft so der Eindruck herrscht, Religion ist so Nebensache. Aber was jetzt den Gleichheitsgrundsatz betrifft, so wird er gerade durch Religion wieder, gerade durch die katholische Religion wieder verletzt, weil Priesterinnen dürfen nicht sein, obwohl es bei uns das Gesetz gibt, Frauen haben gleiches Recht in jedem Beruf, aber genau hier sind sie wieder ausgeschlossen. Und das ist aber ein Punkt, wo sehr schnell Religion hergenommen wird als Rechtfertigung für Unterdrückung, und wo es dann heißt, okay, da dürfen sich andere nicht einmischen. Da wird heute dann auch wieder sehr viel damit argumentiert, Das ist unser Bereich, das müsst ihr akzeptieren. Wo ich denke, da muss man dann sehr genau hinschauen, wer wird damit geschützt und wer wird unterdrückt und wem werden wieder die Rechte genommen. Und das sind sehr oft Frauen.
Ja, dass man jetzt bei dieser sehr großen Debatte um die Regionalisierung der Menschenrechte an gewisse Kulturkreise, die jetzt vor nicht so mal so kurzer Zeit angefangen hat, wo es dann plötzlich hieß oder heißt, wir haben unser zentristisches Modell, diese Bürgerrechte hauptsächlich, was wir darunter verstehen, und uns dann natürlich verschiedene Vorwürfe gemacht werden. Zumal im Groben, was jetzt hier eigentlich auch gar nicht so hergehört, dass wir die Cultural and Social Rights, also die anderen Artikel der Menschenrechtsdeklaration, eigentlich mit dem Begriff Menschenrechte fast gar nicht mitmeinen. Wir meinen meistens Freiheitsrechte, bürgerliche Rechte und die sozialen, kulturellen Rechte, die sind, stehen zwar da auch drin, aber die meinen wir gar nicht mehr mit. Das ist eher der Vorwurf, der von der südlichen Hemisphäre an uns herangetragen wird. Und dann eben der andere Vorwurf, dass wir sagen, jetzt unsere Vorstellung von Rechten und Pflichten des Menschen plötzlich auf die ganze Welt übertragen wollen. Also auch wieder ein bisschen Kolonialisierung. Das ist ein hochinteressantes Spannungsfeld, weil ja dann die Frage da ist, wenn wir noch gut aufklärerisch hergehen wollen, dann kann man ja wirklich sagen, jene 30 Artikel, die 1948 beschlossen worden sind, sind unglaublich allgemein gehalten und auf Basis derer, ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Widersprüche. Die Widersprüche haben wir dann aber gerade eben bei Frauenfragen, bei Fragen der Sexualität am häufigsten, wo dann wirklich die Konferenzen die absurdesten Kompromisse dann beschließen, weil eben Frauenrechte oder Homosexualität ganz einfach nicht möglich sind.
Naja, ich glaube, das Problem ist natürlich dabei, das ist wahrscheinlich auch ein Moment von Ungleichzeitigkeit. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es bei uns immer noch diskutiert wird wegen diesem Paragraphen 209.
Naja, diskutiert, also, er ist weg.
Er ist weg, aber es wird diskutiert, was man anstelle dessen hinsetzt. Also so sicher bin ich nicht.
Wie auch immer.
Aber das zeigt einfach, ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Weil diese ganze Diskussion um Sexualität im ganz großen Bereich, nämlich eine Kulturkonstellation voraussetzt, die nicht mehr notwendig auf, wie soll man sagen, ich nenne es jetzt mal so oberflächlich, primäre Reproduktionsformen abstellt. Ja. Das heißt, es ist bei uns nicht mehr so offensichtlich, dass es unbedingt viele Kinder geben muss, weil so viele Kinder sterben, dass sonst niemand mehr da ist. Ich meine, wir werden allerdings die Rechnung für diese Überlegung allerdings bekommen, weil Faktum ist, die Alterspyramide schaut so aus, dass sicherlich ich weiß, dass Demografen davon ausgehen, dass in 30 Jahren die Konstellation Europäer und europäisches Europa wahrscheinlich gar nicht mehr so existiert, weil es einfach nicht mehr genug davon gibt, von der Sorte. Also das ist so ein Problemfeld, das in sich schon sehr, sehr schwierig ist, weil es eben voraussetzt, dass es eine Werteverschiebung gibt, dass es eine Verschiebung in der Produktionssphäre gibt, aber auch in der Reproduktionssphäre. Und das kommt man, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so da hinein noch schieben kann in diese Regionalisierungsdiskussion, ob das nicht dann sehr kompliziert wird, aber ich meine, man kann es probieren.
Ich würde insofern auch eine Trennung machen, nämlich wenn man sich die Menschenrechte anschaut, dann ist hier auch eine ganz eindeutige Trennung, weil alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das wirft für mich eine deutliche Frage auf, was bedeutet Würde und Recht für Menschen, und da kann man zum Beispiel nicht, da muss man auch ganz genau hinhören, wen fragt man und wer sagt mir das? Also da ist zum Beispiel auch der Punkt, wo man sagt, okay, wenn es Frauenbewegungen gibt, dann muss man sie fragen, was ist für euch Würde und Recht, oder wenn es Minderheiten gibt, die ihre Rechte fordern, was ist für euch eben Würde, was ist für euch Würde, definiert das. Und dann gibt es wiederum rechtliche Paragraphen. Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden, das sich ganz präzise auf Rechtsstaaten also bezieht. Ich meine, natürlich muss man da auch aufpassen, weil inwieweit was für ein Rechtssystem welches Land hat, aber trotzdem sind das sozusagen allgemeinere Rechtsstaaten, und da müsste man auch einfach sozusagen trennen die Fragen, und gerade die Fragen, die um das soziale Umfeld gehen, da auch ganz präzipiert sagen, okay, verschiedene Aspekte, auch in einem Land, verschiedene Aspekte von verschiedenen Gruppen, was bedeutet für euch der Begriff Würde, weil der ist schon in verschiedenen Gruppen total unterschiedlich, und man kann nicht eine Personengruppe in einem Land fragen und sie sollen das für das ganze Land definieren.
Da ist insofern ein Problem drin, als die Erklärung der Menschenrechte jetzt in diesem zwar kein Gesetz ist, aber ein eindeutig juristischer Text, also auch juristische Interpretationsregeln zutreffen, und dann musst du durchaus sagen, wen fragst du da, die Leute, die es geschrieben haben, und dann arbeitest du dezidiert mit diesem eurozentristischen Begriff von Würde und Recht. Du kannst es die Leute nämlich nicht fragen, wie sie es interpretieren wollen für sich selber, das geht auch bei Gesetzen nicht. Also das, wenn du diesen Text als das, also ich mein Zugang wäre der, zu sagen, das ist ein Text, der zumindest eine Willenserklärung ist aber von juridischer Natur und sozusagen hierfür gelten juridische Interpretationsregeln. Das heißt, ich kann mir nicht aussuchen, welche Würde die mir zuschreiben.
Er ist aber sehr offen gefasst und es kommt zum Beispiel der Begriff Frauen vor und es ist aber nie definiert, was sind Frauen, ab wann ist eine Frau eine Frau. Und dann gibt es Länder, wo Mädchen ab 10 verheiratet werden, weil ab dann gelten sie dort als Frau. Dann gibt es wieder andere Länder, wo es festgesetzte Grenzen gibt. Also das ist sehr weit gefasst.
Genau, das ist mein Punkt.
Und das andere ist, auch bei Frauen muss man sehr wohl unterscheiden. Also ich denke, gerade wenn es um Sexualität geht und um Reproduktion, müsste man den jungen Frauen eine Stimme geben, die anhören. Weil das die sind, die am meisten kontrolliert werden und am meisten unterdrückt werden. Und zwar nicht nur im Islam.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Stimme geben denen, die nicht gehört werden oder unterdrückt werden. Weil die Menschenrechte sind zumindest, soweit ich das verstehe, ja zunächst mal aus Negativerfahrungen entstanden. Und ich glaube, man tut am besten daran, sie immer noch als nicht so sehr als Festschreibung von bestimmten Verhältnissen zu sehen, das auch, dass ihnen das ist berechtigt, aber primär sie als einen Versuch der Abwehr von sagen wir großflächig Unannehmlichkeiten zu sehen. Und da weiß jeder sehr genau, was er oder sie nicht will, garantiert nicht will. Also ich kann mir eben eine junge Frau in wo immer auch, die plötzlich verheiratet werden soll mit einem, ich weiß nicht, 20 Jahre älteren Mann, weil es halt aus irgendwelchen ökonomischen oder anderen Gründen passt, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie damit einverstanden ist. Sie muss sich einverstanden erklären zumeist, weil ihr gar nichts anderes überbleibt. Aber würde in diesem Fall ganz einfach darin bestehen, dass man ihr eine Stimme gibt und dass sie das sagen, und da brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viele Auslegungsbewegungen zu machen. Das Problem besteht nur, wenn zum Beispiel in so einer Gesellschaft klar ist, dass so jemand nicht gehört werden darf, wie gehe ich dann damit um? Welche Fragen muss man an diese Gesellschaft stellen, an diese Tradition stellen, wenn in einer Gesellschaft gesagt wird, Frauen mit oder ein Mädchen mit 10 braucht nicht gehört zu werden, die wird verheiratet. Oder eine Frau ist ein Teil der beweglichen Habe. Ich meine, das hat man ja auch hierzulande noch nicht vor allzu langer Zeit.
Beziehungsweise eine unverheiratete Frau, die sich weigert, verliert ihre Würde. Ja, aber ich meine, fragt nun mal, da ist halt ein Wunderpunkt, fragt nun mal die Frau, ob sie das Gefühl hat, sie verliert ihre Würde. Aber da gibt es meiner Meinung nach, soweit ich dem begegnet bin, von Nussbaum sehr interessante Ansätze, weil du eben gemeint hast, das nur juristisch zu lesen. Aber sie hat diese Befragungen auch teilweise gemacht in Ländern, was das bedeutet. Und da sind dann Punkte gekommen, die zwar so nicht drinnen stehen, aber die durchaus juristisch möglich sind. Also ich glaube nicht, dass dieses Aufpassen zwischen sozialem und bloßen Rechts und rechtlicher Auslegung so ein Widerspruch sein muss.
Na, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das eine bedingt das andere. Ich meine, das Rechtssystem in einem Land hat ja, also nehmen wir doch mal den guten Fall an, die Aufgabe, das soziale Leben im Konfliktfall zu regeln. Das ist eigentlich das, was ein ordentliches Rechtssystem leisten muss und auch im guten Fall tut. Und von daher gibt es den Widerspruch sowieso nicht. Das ist nur das Problem, wenn sich das Rechtssystem verselbstständigt, wozu aber Institutionen aller Art natürlich eine starke und unübersehbare Tendenz haben, dann wird es schwierig.
Was ich noch sagen wollte, jetzt auch mich selbst ein wenig erläuternd, mir ist schon vollkommen klar, dass die Menschenrechte an und für sich gerade deswegen so geschrieben sind, damit es möglichst vielen Kulturen und auch unterzeichneten Staaten leicht fällt, sie so zu interpretieren, dass man sie annehmen kann. Also gerade in der Geschichte der internationalen Beziehungen, das ist ein sehr, sehr übliches Schema, zuerst einmal einen sehr vagen Text zu formulieren, die Leute an diesen sehr vagen Text zu binden und nachher mit Interpretationen diesen Text stückchenweise zu präzisieren und die Leute dann aber in diese Richtung zu schieben. Ob das die gescheiteste aller Ideen ist, weiß ich auch nicht. Und natürlich muss man sehen, dass wenn da Würde drin steht, dass das absichtlich so ein bisschen pathetisch und ein bisschen schwammig formuliert ist. Aber das ist eben auch gerade mein Zugang, weil wenn ich eben jetzt, wie sie gesagt hat, diesen Kulturen überlasse, Würde zu definieren und eine unverheiratete Elfjährige ist würdelos, weil sie nicht mit 10 verheiratet werden wollte, dann sage ich dann doch, bitte entsinnen wir uns darauf, dass das halt wirklich ein eurozentristisches Ding ist und dass da ein anderer Würdebegriff zählt. Und dass man das eben durchaus hier so als juristischen Text verstehen kann. Aber ich bin mir des Spannungsfeldes da schon sehr bewusst.
Ich glaube, also mir scheint diese Formulierung, die du vorhin gebracht hast, denen, die keine Stimme haben, eine Stimme geben, das scheint mir eigentlich bei dieser ganzen Diskussion das Entscheidende zu sein. Und da steht für mich natürlich dann die Frage, was tue ich mit einer, das ist andersrum, diese Formulierung, dem, der keine Stimme hat, eine Stimme geben, das kommt tatsächlich aus, kann man sagen, aus der Abrahamstradition. Also Judentum, Christentum, Islam steht auf diesem Standpunkt. Also das ist jedenfalls da gut verwurzelt.